Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und die sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt. Erläuterung: Wenn ein Lebewesen mit der materiellen Schöpfung in Berührung kommt, wird seine ewige Liebe zu Krishna durch die Verbindung mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft in Lust umgewandelt. Mit anderen Worten, die Empfindung der Liebe zu Gott wird in Lust umgewandelt, ebenso wie Milch in Berührung mit saurer Tamarinde zu Joghurt wird. Wenn Lust unbefriedigt bleibt, wandelt sie sich zu Zorn. Aus Zorn entsteht Illusion, und aufgrund von Illusion wird man gezwungen, das materielle Dasein weiter fortzusetzen. Deshalb ist Lust der größte Feind der Lebewesen. Und es ist Lust allein, die das reine Lebewesen veranlasst, in der materiellen Welt verstrickt zu bleiben. Zorn ist eine Ausdrucksform der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Diese Erscheinungsweise äußert sich durch Zorn und andere Folgeerscheinungen. Wenn man jedoch die Erscheinungsweise der Leidenschaft nicht in die Erscheinungsweise der Unwissenheit absinken lässt, sondern gemäß den vorgeschriebenen Regeln lebt und handelt, kann man sich von der Erscheinungsweise der Leidenschaft zur Erscheinungsweise der Tugend erheben. Auf diese Weise kann man durch spirituelle Anhaftung vor der Erniedrigung durch Zorn gerettet werden. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, erweiterte sich in viele, um sich seiner ewig anwachsenden spirituellen Glückseligkeit zu erfreuen. Das ist ein Punkt, den wir diskutiert haben. Paramjit, ich darf noch einmal den vorlesen. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, erweiterte sich in viele, um sich seiner ewig anwachsenden spirituellen Glückseligkeit zu erfreuen. Und die Lebewesen sind Teile dieser spirituellen Glückseligkeit. Ebenso besitzen sie eine partielle Unabhängigkeit. Doch durch den Missbrauch ihrer Unabhängigkeit, wenn die dienende Haltung in die Neigung zu Sinngenuss umgewandelt wird, geraten sie unter die Herrschaft der Lust. Die materielle Schöpfung ist vom Herrn geschaffen worden, um den bedingten Seelen die Möglichkeit zu geben, diese lustvollen Neigungen auszuleben. Und wenn die Lebewesen in ihrer ständigen Bemühung, diese Lust zu befriedigen, immer wieder scheitern, beginnen sie nach ihrer eigentlichen Stellung zu fragen. Diese Fragestellung bildet den Anfang des Vedanta Sutra, wo es heißt: Atato Brahma Jigyasa. Man soll nach dem Höchsten fragen. Und im Srimad Bhagavatam finden wir die folgende Definition des Höchsten: Janmadyasya Yaton Vayat Itaratas Cha. Der Ursprung von allem ist das höchste Brahman. Folglich hat auch die Lust ihren Ursprung im Höchsten. Wenn deshalb die Lust in Liebe zum Höchsten in Krishna-Bewusstsein umgewandelt wird, das heißt, wenn man alle Wünsche auf Krishna richtet, können sowohl Lust als auch Zorn spiritualisiert werden. Hanuman, der berühmte Diener Sri Ramas, entfaltete seinen Zorn, indem er Ravanas goldene Stadt in Brand setzte und wurde auf diese Weise der größte Geweihte des Herrn. Auch hier in der Bhagavad Gita veranlasst der Herr Arjuna, seinen Zorn gegen die Feinde zu richten, um den Herrn zufriedenzustellen. Deshalb werden Lust und Zorn, wenn sie im Krishna-Bewusstsein beschäftigt werden, zu unseren Freunden statt zu unseren Feinden. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Sarasvati Devam Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Bhagavan Uvacha Kama Esha Krodha Esha Rajaguna Samudvava Mahashano Mahapapma Vidyenam Vihavairinam. Shri Bhagavan Uvacha. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zu unserem dreitägigen Seminar. Ich habe es genannt Freiheit von der goldenen Fessel, Seminar oder Brahmacharya. Es ist das erste von, heute haben wir die erste Vorlesung, es soll morgen früh darüber noch gelectured werden und Montag, wir haben es bewusst so eingerichtet, dass die Sankirtan-Devotees zu allen drei Vorlesungen kommen können, in der Hoffnung, dass sie einige wichtige Inspirationen aufnehmen können für das Beschreiten des spirituellen Pfades. Ich habe diese Vortragsreihe vorbereitet auf Bitten der jugoslawischen Devotees und habe in Belgrad, Sarajevo und Zagreb darüber gelectured und möchte auch diese gleiche Vorlesung ein wenig verändert, weil ich einige Erkenntnisse gesammelt habe, hier in unserer deutschen Yatra geben. Denn das Thema, worum es geht, ist ein sehr wichtiges und sehr ernsthaftes Thema, was, wenn es verstanden wird, uns 50% der Arbeit abnehmen kann, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Ich möchte gleich sagen, wenn wir den Brahmacharya oder den Brahmacharya-Ashram vorstellen, so beziehen wir in diesen Ashram nicht nur die Männer hinein, sondern auch die Devotees, die in Mataji-Körpern sind und auch die Grihastas. Denn worum es in diesen Vorlesungen an und für sich geht, ist es den größten Feind in unserem bedingten Dasein zu erkennen, ihn zu orten, also auszumachen und ihn effektiv zu bekämpfen. Srila Prabhupada sagte einmal, es gibt ein Feuer der Illusion, was die Vitalität aller Lebewesen ständig verbrennt. Wenn man ein ständig schwelendes Feuer hat und es nicht auslöscht, so kann dieses ständige Feuer einen großen Ruin veranstalten. Angenommen, wir haben ein Haus, was von diesem schwelenden Feuer aufgezehrt wird. Wir mögen in unserem Raum nichts davon merken, aber nach und nach wird die gesamte Substanz des Hauses, die Fachwerkbalken, zerfressen, sodass schließlich das ganze Haus zum Zusammenbruch kommt, auch wenn wir in unserem kleinen Raum das Feuer nicht zur Kenntnis genommen haben. So, viele Menschen heutzutage sind sich nicht über dieses Feuer bekannt, also bewusst. Shri Krishna beschreibt dieses Feuer an einer Stelle. Avritam jnanam etena jnanino nitya vairina kama rupena konteya duspurina nalena cha. So wird das reine Bewusstsein des weisen Lebewesens von seiner ewigen Feindin in der Form von Lust bedeckt, die niemals befriedigt werden kann und die wie Feuer brennt. Das ist im dritten Kapitel, Vers 39. Dieses Feuer der materiellen Begierde, so können wir es auch nennen, tritt dann auf, wenn die Intelligenz die ein direkter Nachbar der Seele ist, von einer Invasion heimgesucht worden ist. Wir waren gerade, also was heißt gerade, vor ein paar Wochen in Jugoslawien, und zwar genauer in Slowenien, wo die Nationalarmee eine Invasion machte und nach die strategisch wichtigen Plätze des Landes versuchte zu packen, um die Regierung lahmzulegen. Also Lust hat ebenfalls eine Route, durch die sie das Bewusstsein des Lebewesens infiltriert, um dann die Hauptstadt zu ergreifen. Das ist die Intelligenz, von wo die Pläne gemacht werden können für ein erfolgreiches spirituelles Leben. Krishna beschreibt, wo die Wohnstätten dieser Feuers sind oder dieser Armee der Lust. Er sagt, es sind die Sinne, die Intelligenz, die Sinne, der Geist und die Intelligenz. In einem anderen Shloka beschreibt Krishna genau, wie es geht. Beim Betrachten der Sinnesobjekte wird man von diesem Wunsch, die Sinnesobjekte zu genießen und zu kontrollieren, in Anspruch genommen. Die Sinne nehmen sie also wahr, dann werden wir uns darüber bewusst. Wir denken und wir fühlen stark für diese Objekte der Sinnenbefriedigung. Und unsere Intelligenz macht dann direkte Pläne, um zu genießen. Nun, wenn die Intelligenz verunreinigt ist oder verschmutzt ist von materiellen Begierden, dann nehmen wir ein falsches Ego an, eine falsche Identität, und vergrößern unser Gefangensein im materiellen Dasein dadurch. Also durch die Sinne geht es in den Geist zur Intelligenz, die die Seele beeinflusst, worauf die Seele eine falsche Identifizierung ergreift, die sehr schädlich ist für die ewige spirituelle Seele. Ich möchte euch, weil dieser Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist für euer eigenes Studium im Krishna-Bewusstsein, empfehlen, dazu einen Vers zu lesen von der Bhagavad Gita, den ich ganz kurz, yes, ist im dritten Kapitel, Vers 40. Das ist eine sehr psychologische Beschreibung. Also ich habe nie was Besseres gefunden in der Psychologie. Es ist ziemlich kompliziert und deswegen, weil wir heute Abend dran sind, ein bisschen spät dran sind, werde ich das nicht erklären. Ihr könnt es euch selber durchlesen und selber studieren. Es ist sehr wichtig an und für sich. So, so wie das Lebewesen, also ich möchte von vorne anfangen jetzt. In dem ursprünglichen reinen Bewusstsein des Lebewesens empfinden wir Liebe zu Krishna. So wie wir im materiellen Leben Krishna vergessen, tun wir im spirituellen Leben uns an Krishna erinnern. Wir können nicht ohne Krishna leben. Die Vollkommenheit des Körpers ist es, vor Krishna sich zu verneigen in dem gereinigten Zustand. Die Gedanken fließen zu Krishna wie ein Strom. Die Worte preisen Krishna ganz von alleine. Die Gefühle sind ganz und gar vor Krishna eingenommen. Wenn jedoch dieses reine Bewusstsein bedeckt wird und die Invasion Mayas durch unsere Sinne in unser Bewusstsein gezogen ist, dann werden wir uns von Krishna abwenden und uns der materiellen Natur zuwenden. Und in diesem Augenblick fallen wir unter die Kontrolle Mayas. Ich werde jetzt ein bisschen direkt sprechen, denn der Feind muss ausgemacht werden. Ich werde sicherlich etwas sprechen, was sehr schwierig zu verdauen ist, aber so ist das Leben. Wenn die bedingte Seele jetzt unter diesen Einfluss von der Lust fällt, verliert sie ihr ursprüngliches Interesse an Krishna und wird angehaftet an Dinge, die nicht viel mit Krishna zu tun haben. Der Svagakanda sagt im 61. Kapitel, Vers 29 und 30, was kann schmutziger sein für einen Mann, als angehaftet zu sein an das Geschlechtsteil einer Frau, das genau wie ein Loch in die Hölle ist, von der er Geburt genommen hat auf dieser Erde und von diesem Ort, wo täglich Urin und schmutzige Gestänke hervorkommen. Was für eine Überraschung ist es, dass die gesamte Welt angehaftet ist daran. Für einen materialistischen Menschen, wenn er diesen Vers hört, ist es wie ein Fausthieb in den Solarplexus. Er reicht aus, um sein ganzes Nervenkostüm in Störung zu bringen, sodass er anfängt zu taumeln und in die Ecke sackt. Denn jemand, der infiziert, dessen Intelligenz und Geist infiziert ist von lustvollen Neigungen, den Angriff auf diese lustvolle Neigung als schlimmer betrachten als den Tod. Doch ein Mensch, der sein spirituelles Bewusstsein auch nur anfängt zu entwickeln, wird von diesem Ding überzeugt und gestärkt. Als Vishwamitra Muni, ein großer Yogi, verstand, wie sehr die materielle Welt doch von dem Feuer der Lust verzehrt wurde, hat er durch seine mystische Kraft etwas Interessantes getan. Ihm passte es nicht, dass Menschen in die Welt kommen, dadurch, dass Geschlechtsteile in Aktion gebracht werden. Und deswegen konnte er durch seine mystische Kraft dafür sorgen, dass die Menschen an Bäumen wuchsen wie Birnen und Pflaumen. Er dachte sich, wieso müssen spirituelle Seelen, die ein Teil Gottes sind, auf diese Art und Weise unter dem Einfluss der Lust Geburt nehmen? Was ist das doch für ein Fluch für die Intelligenz? Es soll anders geschehen. Und weil er ein Yogi war, konnte er durch die Kraft in die Naturgesetze einzugreifen diese Umwandlung machen. Stellt euch bitte Folgendes vor: Ein Mensch, sagen wir mal ein Lebewesen aus einem, sagen wir, einem höheren Planetensystem, würde als Mensch verkleidet durch die Erde gehen und an einem normalen Sommerabend über die Heidelberger Hauptstraße gehen. Ich würde jetzt nicht die Hare Krishna Devotees treffen. Stellt euch mal vor, er würde gehen und sich interessiert in das Kinoprogramm hinein stöbern. Nochmal sehen, was die hier auf der Erde so zeigen. Würde er merken, das hat ja viel zu tun mit Sexualität, was hier gezeigt wird. Dann würde er sich mal eine Tageszeitung anschauen. Schon wieder. Ist doch nicht so wichtig. Also ist doch nur eines von vier Akten. Und dann würde er sich die Illustrierten anschauen, hoch, alles voll mit Persönlichkeiten, die deren lustvolle Neigung direkt in den Augen zu sehen sind. Dann würde er sagen, jetzt will ich mir einfach eine Zahnpasta mal kaufen, jetzt habe ich genug davon. Und er würde sehen, dass auf der in der Zahnpasta-Reklame ein lächelndes Mädchen ist, halb bekleidet und die Zahnpasta anprangert. Dann würde er merken, würde er sicherlich zum Schlussfolgerung kommen: Oh, ihr Menschen, ihr seid ziemlich in Anspruch genommen mit diesem einen Thema, was ja nun wirklich nicht so wichtig ist, was ein bisschen kindhaft ist. Was ist los? Gibt es nichts Höheres für euch als eine aufgeknöpfte Brust oder so etwas? Er würde denken, wir sind ein bisschen emotional unbalanciert und ein bisschen durcheinander. So, nun möchte ich die Frage stellen: Wie kommt es eigentlich, dass die Menschen in dieser Welt so fasziniert sind von dieser einen Tätigkeit, dass sie in eine ungebührliche Betonung findet in den Gedanken. Psychologen haben herausgefunden, dass ich will jetzt nichts sagen, was nicht genau stimmt. Es ist jedenfalls so, dass ein Großteil der Gedanken, 60% oder 70% der Gedanken eines Mannes und auch der Frau direkt oder indirekt mit diesem Thema beschäftigt sind. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob es, also es war 70 oder 80%, aber ich kann es jetzt leider nicht sagen. Ihr könnt das von den psychologischen Instituten rausfinden, wenn es euch interessiert. Also so oft denkt ein Mann und eine Frau an dieses Thema. Das wurde also herausgefunden von westlichen Psychologen. Die östlichen würden sicherlich noch detailliertere Angaben geben zu dem Thema. Aber das soll uns hier genügen, diese Erkenntnis. Was ist jetzt der Grund dafür, dass so viel Gedankenkraft darauf verwandt wird? Die Erklärung ist sehr einfach. Wenn wir den letzten Grund angeben wollen, ist es der Adi Ras. Adi heißt ursprünglich und Ras heißt Wohlgeschmack. Der ursprüngliche und tiefste Wohlgeschmack ist das, was Krishna und die Gopis füreinander empfinden, oder ist das, was Krishna und Radharani füreinander empfinden, eine Beziehung reiner Liebe. Und wenn diese Sache in der materiellen Welt reflektiert wird, dieses höchste spirituelle Prinzip, dann wird es das Niedrigste, sodass der Svaga kann, das Svaga heißt himmlisch, dann diese heavy Feststellung macht. Was kann schmutziger sein, als dass ein Mann angehaftet ist an das Geschlechtsteil einer Frau? Das ist also dann die Ursache. Es ist ein Prinzip, was den höchsten Platz annimmt in einem Original, nimmt den tiefsten Platz an, wenn es reflektiert ist, wie ein Baum, der in einem Fluss steht und sich im Fluss reflektiert, dann wird der höchste Gipfel des Baumes ganz unten sein, also weit weg vom Ufer und da sein. So im Krishna-Bewusstsein, das muss ich jetzt auch noch sagen, was jetzt aber das Grausame ist, dass die Liebe zu Krishna völlig, also die Liebe zu Krishna kann völlig zufriedengestellt werden, wird so ekstatisch, wird so eine Symphonie des transzendentalen Wohlgeschmacks, aber die Lust, das heißt diese pervertierte Reflexion, kann niemals, ganz gleich was man auch tut, Zufriedenheit finden. Das wird ausgedrückt von einem gewissen Manu Maharaj. Möchte ich euch auch gerne noch vorlesen. Hier, Manu Maharaj sagt, der Wunsch für Sinnbefriedigung kann niemals zufriedengestellt werden. Auch nicht, wenn man unbegrenzt viel Sinnesobjekte herbeischafft. Stattdessen nimmt er immer zu, wie Feuer, auf das Ghee gegossen wird. Jemand, dessen Geist nicht gestört wird durch die wunderschönen Augen und die Augenbrauen einer Frau, dessen Herz nicht verbrannt wird von der Hitze des Zornes, denn jemand, der nicht angebunden ist mit dem Seil der Gier, der nicht Leid fühlt, wenn Sinnbefriedigung in seinen Geist geht, solch eine nüchterne und stetige Person kann über die drei Welten siegreich sein. Nun, an dieser Stelle möchte ich eine wichtige Bemerkung sagen, die besonders heutzutage mir sehr wichtig erscheint. Viele unserer Devotees machen sich Gedanken über die Rolle der Frau im Krishna-Bewusstsein und kommen zu und haben den ernsthaften Wunsch, die Möglichkeiten zu stellen, sodass Matajis auch Dienste tun können, entsprechend ihrer Neigung im Dienste Krishnas. Und solche, in dieser Zeit erscheint es mir deswegen wichtig, eine Bemerkung zu machen, die solche Devotees zu erleuchten kann. Es ist so, dass wenn wir jetzt einige Verse gelesen haben, wo gesprochen wurde, dass man nicht angehaftet sein soll an die privaten Teile einer Frau oder dass man nicht gestört werden soll, wenn man die wunderschön tanzenden Augenbrauen einer Frau sieht, so ist mit Frau ein viel weiteres Konzept gemeint als nur ein geschlechtsspezifisches. Ich möchte euch gerne etwas von Prabhupada vorlesen, was diesen Punkt sehr schön erklärt. Für den Mann ist die Frau eine Frau. Erstaunlich. Für die Frau jedoch ist der Mann eine Frau. Frau bedeutet nicht etwas Spezifisches. Frau bedeutet grundsätzlich das, was zu genießen ist. In der materiellen Welt ist der Mann für die Frau zu genießen und die Frau für den Mann. Beide von ihnen sind Yoshit und Yoshit bedeutet das, was genießbar ist. Auf der spirituellen Ebene, wo wir als Vaishnavas leben, ist der Körper eines Mannes oder einer Frau letztendlich etwas, was wir erkennen es als etwas, was überflüssig ist, was die Seele bedeckt. Und die körperliche Struktur kann sogar verändert werden. Die Seele bleibt jedoch die gleiche, genauso wie ein Mann sich ein Sari anziehen kann und der gleiche bleibt. Oder eine Frau die Hosen anziehen kann und auch noch eine Frau bleibt. So, uns geht es, wenn wir uns mit dem Thema hier auseinandersetzen, eigentlich mehr philosophisch um das, was genießbar ist für materielle Sinne und was deswegen von diesem Feuer der Karma, der Lust, entfacht werden kann. Nun, damit die Lebewesen in der materiellen Welt den Pfad der Befreiung angehen können, müssen sie frei werden vom Mr. Lust, der das reine Bewusstsein verunreinigt hat und uns unter den Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit bringt. Diese Freiheit von Lust ist, wie soll ich mich ausdrücken, das Barometer, an dem wir unseren spirituellen Fortschritt messen können. Wenn ihr wissen möchtet, wie seid ihr wirklich fortgeschritten, braucht ihr nur ins Herz das Barometer reinzulassen und zu sehen, wie weit diese Verunreinigung, diese unnatürliche Verunreinigung der Lust aus dem Herzen gewichen ist. So, damit wir frei werden können von diesen Neigungen der bedingten Seelen, sowohl im männlichen wie auch im weiblichen Körper, gibt es sogenannte Ashrams. Der erste Ashram ist der Brahmachari-Ashram. Das bedeutet Zölibat. Wenn wir uns das Wort auseinandernehmen und in seine Bestandteile zerlegen, so haben wir da Brahman, das ist die spirituelle Ebene, und Acharya oder Achar. Das bedeutet praktizieren. Brahmachari Ashram heißt also, dass man auf der spirituellen Ebene lebt. Prabhupada hat auch von Brahmacharinis gesprochen, also ich muss das immer wieder dazu sagen, dass ein Missverständnis, was sehr oft vielleicht entstehen kann, ausgelöscht wird, auch für die Frauen gilt das. Und er hat gesagt, dass unsere Haushälter, die sich an die für ihren Ashram geltenden Regeln in Bezug auf die Sexualität halten, ebenfalls als Grihastha Brahmacharis bezeichnet werden sollten. Damit hat Prabhupada nicht etwas Neues gesagt, sondern ein Vers aus dem Mahabharata zitiert, in dem es heißt, dass ein Haushälter, der nur mit seiner Frau zusammenkommt auf der geschlechtlichen Ebene, um ein Kind zu zeugen, als ein Brahmachari betrachtet werden und bezeichnet werden muss. Wir haben viele solcher Brahmachari-Haushälter hier in unserem Heidelberger Tempel. Ja, große Mohashais, große Seelen und so weiter. Nun, der Brahmachari Ashram ist ein Ashram, der für die jungen Devotees oder am Anfang des spirituellen Lebens empfohlen wird. Es ist so zu sehen, dass viele Brahmacharis nach einer gewissen Zeit heiraten. Dies ist eine statistische Zahl, auch in unserer Bewegung. Denn es ist so, dass wir aufgrund unseres Mangels an Schulung, den wir sowohl in unserem materiellen Leben haben und, wie ich gerne jetzt behaupten möchte, auch in unserem spirituellen Leben haben, sehr oft besser beraten sind, wenn wir aus dem Brahmachari-Ashram in den Grihastha-Ashram eintreten, wo wir mit bestimmten Neigungen, die nicht nur rein sich mit dem Problem oder der Frage der Sexualität betreffen, so am besten umgehen können. Ich werde darüber im letzten Teil meiner Vorlesung noch sprechen, was man tun sollte, wenn man immer über Heiratsfragen oder Hochzeitsfragen nachdenkt. Das ist etwas, was auch behandelt wird. Doch hier in dem ersten Teil möchte ich kurz auf die Notwendigkeit für dieses Brahmachari-Leben, sowohl für alle Arten von Devotees, männlich, weiblich und Grihasthas, eingehen. Wir sollten nicht denken, der Brahmachari-Ashram ist so etwas wie ein Wartesaal. Wenn ihr in einen Wartesaal kommt, seht ihr die Leute gelangweilt, die Hand auf die von einem Kinn auf den, also wie sagt man, das Kinn von einer Hand auf die nächste stützen und sich mehr oder weniger vorbereiten darauf, ein Zug nach Köln oder Koblenz oder Kaiserslautern zu nehmen. Brahmachari, dass ich eben gesagt habe, dass viele Brahmacharis aufgrund eines ihres weltlichen Lebens und auch eines Mangels an Training den Ashram wechseln werden, oder einfach weil es natürlich für sie ist. Das ist die dritte Möglichkeit. Muss ich auf der Vollständigkeit sagen. Heißt nicht, dass der Brahmachari Ashram ein Warteraum ist. Nein, jemand, der den Brahmachari Ashram als Warteraum betrachtet, verkennt die einzigartige Möglichkeit, die ihm dieser Ashram gibt. Er nimmt so nicht die Geschenke entgegen, die er in diesem Ashram erhalten kann, sondern nimmt sich praktisch eine große Chance. Der Brahmachari Ashram ist ein Schulungsashram, der uns helfen soll, bestimmte Eigenschaften zu entwickeln, die wir brauchen, um zurück nach Hause, zurück zu Gott zu kehren. Ob das nun im Brahmachari Ashram sein wird, unser weiterer Weg, oder im Grihastha Ashram, oder im Sannyas Ashram. Die Dinge, die wir hier lernen können im Brahmachari Ashram, sind absolute Voraussetzungen, um dort hinzukommen. Eines, was man lernt im Brahmachari Ashram, ist eine Hingabe, Submission zu seinem spirituellen Meister. Der Brahmachari hat kein anderer, hat das zu lernen in diesem, denn er braucht niemanden anderen zu hören als nur dem spirituellen Meister, dem Guru. Im Haushälter Ashram muss er sich mit seinem Mann arrangieren, mit seiner Frau arrangieren, wenn es eine Brahmacharin ist, mit dem Ehemann. Und man hat sehr viel man hat da, muss da ein wenig Zeit drauf verwenden. Brahmacharya Ashram hat man die ganze Zeit und die ganze Energie, einfach um sich darin zu üben, eine ergebene Haltung seinem Guru gegenüber einzunehmen. Das wird wichtig sein, wenn man in den Grihastha Ashram tritt. Die Brahmacharis waren so trainiert, dass wenn sie im Grihastha Ashram ein Kind, also wenn sie dann im Grihastha Ashram kamen und ein Kind zeugten, erstmal zu ihrem Guru gingen und sagten: Guruji, es ist der Zeitpunkt für mich, eine große Seele in die Welt zu setzen. Und das würde mal sagen: Ich denke, du musst noch ein bisschen warten, denn die wirklich große Seele kommt erst in 3 Monaten an. Und dann, und so wurde das also die Haltung der Ergebenheit kultiviert. Ein weiterer Punkt, den man im Brahmacharya Ashram trainieren kann, weil man sich ganz und gar nur hierauf fixieren kann und nicht um die Erhaltung von Lebensumständen, die Versorgung von Kindern und dergleichen, ist auch der Dienst und die Freundschaft zu dem Guru. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist, dass man hier lernen kann, seinen Geist und seine Sinne zu kontrollieren. Ein Brahmachari, der also ein Vielfraß ist, ein Schlankschläfer und ein Prajapa-Hengst, er wird nicht, oder eine Brahmacharini, die das Gleiche praktiziert, wird nicht so ein glückliches Brahmachari-Leben führen und nicht so viel spirituellen Fortschritte machen kann. Man sollte auch wohltätig sein, und man kann es lernen, wahrhaftig zu werden. Ein Brahmachari, der lügt, ist kein richtiger Brahmachari. Und Sauberkeit, das kann man auch, soll man auch lernen, Brahmacharya Ashram. Nun, damit das möglich ist, lasst uns kurz sehen, was die Regeln für den Brahmacharya Ashram sind. Es gibt 8 solcher Regeln, die man einhalten sollte. Die werden von Yajnavalkya angegeben. Übrigens, Yajnavalkya, das habe ich heute rausgefunden, also werde ich das zu, ist eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes, um Karma zu lernen, also wie man sich richtig verhält in dieser Welt. Deswegen lasst uns jetzt hören, was wir von Sri Yajnavalkya lernen können über die 8 Aspekte des Brahmacharyas. Der Brahmacharya sollte folgende Dinge nicht tun: an Frauen denken, und ich möchte hier wieder unsere Matajis inspirieren, dass wir nicht die Hälfte unserer Zuhörerschaft verlieren. Wann sind wir jetzt gemeint? Ihr müsst natürlich das umkehren jetzt, nicht? Also nicht an Männer denken. 2. So. Trotzdem, obwohl wir jetzt über diesen Brahmacharya Ashram sprechen, möchte ich den allerwichtigsten Punkt jetzt präsentieren zu eurer vollen Aufmerksamkeit und Erleuchtung. Der Brahmacharya Ashram ist letztendlich auch etwas Äußeres. Die Seele ist kein Brahmachari und kein Grihastha, kein Sannyasi und kein Vanaprastha. Die Seele ist als ein Spiritual, ist von diesen spirituellen Dingen nicht beeinflusst. Lord Chaitanya, so heißt es, hatte vertrauliche Gefährten, es gab mit denen er Gemeinschaft pflegte, und obwohl er als Sannyasi lebte, war da auch eine Mataji dabei. Es war Ramananda Sikimahiti, der war ein Grihastha, Madhavi, das war eine Frau, und zwar Swarup Damodar, das war ein Sannyasi. So, ich möchte deswegen euch darauf hinweisen, dass der eigentliche Kern des Brahmachari Ashrams oder Brahmacharini Ashrams darin besteht, sich auf der spirituellen Ebene zu beschäftigen, als ewiger Diener Krishnas und Krishna in den Geist zu bekommen. Dort, wo Krishna erinnert wird, hat Lust keinen Platz. König Mutsch, Kula Shikar sagt das folgendermaßen. Er sagt, mein lieber, liebes Gott, warum hältst du dich in meinem Geiste auf? Erinnerst du nicht, wie du einst von Shiva mit einem feurigen Blick in Asche verbrannt wurdest? Du scheinst nicht zu wissen, dass ein noch viel machtvoller Herr als Shiva in meinem Herzen gegenwärtig ist. Dieser machtvolle Herr ist mein Madan Gopal, mein Krishna, der ein Chakra trägt, ein Feuerrad. Wenn du zu nahe kommst, dann verbrennt er dich mit diesem Feuerrad. Also schnell raus hier aus meinem Geist. So sagt er. Also hier ist der eigentliche Punkt, wo Licht ist es keine Dunkelheit, wo Krishna gegenwärtig ist, ist keine Illusion. Der Brahmachari ist also jemand, der im Krishna-Bewusstsein stetig ist und verankert ist und all die Regeln, die er einhält, und wir werden nachher einige dieser Regeln hören, sollen dazu geraten oder ihn dazu führen, sich immer an Krishna zu erinnern und Krishna niemals zu vergessen. Das ist die Disziplin, die der Brahmachari sich auferlegt. Und das Zweite, was er lernt, neben dieser Disziplin, ist die Entschlossenheit. Prabhupada hat im Madhya-Lila gesagt, Maya ist so stark, wenn man nicht völlig entschlossen ist, ihr nicht zum Opfer zu fallen, kann selbst die höchste Persönlichkeit Gottes einem keinen Schutz geben. Wenn man nicht entschlossen ist, nicht in Maya zu fallen, kann selbst Krishna einem nicht helfen. Das Beispiel ist Kala Krishna, das ein Devotee, der mit Lord Chaitanya auf eine Südindien-Tour ging. Die Zigeunen, sagt man, glaube ich, in Jugoslawisch, die Zigeuner, die Badalharis, dachten, Kala Krishna, das soll in unserem Lager sein, und schickten ihm schöne Mädchen mit goldenen Armreifen, die ihn verführten und tatsächlich von Lord Chaitanya weglockten, um ihn da in seine Dienste zu stellen. Lord Chaitanya brauchte den Diener und kam dann zurück zu den Badalharis und sagte, hey, ich bin ein Sadyasi, ihr könnt mir doch nicht meinen Diener ausspannen. Aber die Badalharis waren so aggressiv, dass sie ihn mit Waffen angriffen, um ihn zu töten. Da wandelten sich jedoch die Waffen, mit denen sie Lord Chaitanya angriffen, gegen sie und schnitten ihren Leib in 100 Stücke. Tja, das ist Krishna. Wenn man ihn angreift, hat man selber nichts davon. So, diese Entschlossenheit, nicht Maya zum Opfer zu fallen, bildet also eine wichtige Grundvoraussetzung für den Brahmachari Ashram, und das äußert sich darin, dass der Brahmachari die Disziplin eingeht, so weit wie es geht, an Krishna zu denken und ihn nicht zu vergessen, und nebenbei als Hilfe dazu die Regeln des Brahmachari-Lebens einzuhalten. Ich werde jetzt noch 5 Minuten weitersprechen und dann zu Ende kommen, weil ich sehe, meine Zuhörer werden müde. Das ist aber auch gut, ich werde das ja auf Kassette sprechen, und wenn man das dann braucht, und ich glaube, dass viele von euch das brauchen werden in eurem Leben, könnt ihr es ja in der Kassette hören. Also ich werde jetzt für die noch aufmerksamen Zuhörer und die Kassette noch 5 Minuten weitersprechen. So, diese Entschlossenheit, Maya nicht zum Opfer zu fallen, und in diesem ganz besonderen Beispiel heute, in diesem ganz besonderen Zusammenhang, Frauen nicht zum Opfer zu fallen, oder für die Frauen Männer, und der, sagen wir einfach ganz allgemein, der Lust nicht zum Opfer zu fallen, kann praktiziert werden. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gibt das Beispiel von jemandem, der fasten will an Ekadasi. Abend davor, vor dem Ekadasi, nimmt er sich das feste Gelübde vor, morgen esse ich nichts. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr Bhima Nirjal Ekadasi einhält, wo man also nicht mal Wasser trinkt. Wenn man sich abends fest den Vorsatz fasst, ich will nicht und Pläne schmiedet, dann wird den ganzen Tag über Nahrung und auch Wasser keinerlei Faszination auf einen ausüben. Kennt ihr das? Es ist total erstaunlich. Wenn man diesen Entschluss macht, dann ist irgendwie irgendwas passiert in der Psyche, dass man da nicht will. Oder ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wir hatten ein Predigerteam gehabt. Ashok Kumar war da und Bhakti Bhai Bhava Swami und Suchand. Bhakti Bhusha Maharaj. Und ich kann mich einmal daran erinnern, wir hatten Ekadasi und Ashok hatte gekocht. Ashok Kumar war ein sehr guter Koch. Da kam das Sabji, ein super Sabji, ein typisches Ashok Sabji auf den Tisch und wir waren wirklich hungrig. Wir hatten den ganzen Tag gefastet an Ekadasi und es war nicht wie mal Ekadasi, also man konnte was essen. Ich kann mich deutlich daran erinnern, dann fragte ich Ashok. Wir hatten immer so einen speziellen Rasa. Ich fragte dann Ashok, Ashok, was hast du denn für ein Asafoetida genommen? Wieso? Das pulverisierte Asafoetida. Lies mal nach, was da drauf steht. Und da hat er es geholt und gesagt, und da steht dann mit Flour, nicht mit Mehl. Steht nicht gestreckt, aber das ist, was die machten. Und so wie wir das hatten, hat er sofort zurückgetan, weil er wusste, da ist Getreide drin. Nicht? Kennt ihr dann diese Situation auf Ekadasi, wo man plötzlich merkt, nee, ist nicht okay. Oder wenn man den Apfelsaft gerade trinken will und liest man darauf Glucose. Und wenn jemand einem Datteln gibt, die Datteln sind überzogen mit so einem, wie heißt das? Was? Glucose-Sirup heißt es. Und dann geht er sofort. Bloß nicht, weil irgendwas entsteht, wenn man diese Entschlossenheit fasst. So muss auch jeder Devotee oder kann der Devotee, der frei werden möchte von Lust, einfach den entschlossenen Vorsatz machen, ich erlaube nicht, dass die Invasion stattfindet durch die Sinne, in den Geist und in die Intelligenz. Und wenn er das macht, wirkt das. So, ich möchte jetzt ein paar Hilfsmittel geben für den Brahmachari, ihr möcht euch daran erinnern, ich sprach davon, was der Brahmachari, dass es ein Training-Ashram ist, kann ich mal gerade den Kuli anbei. Danke. Da muss ich was umstellen. Eine Sekunde bitte. Was man lernen kann. Der Brahmachari sollte in seinem Studentenleben, wir sprachen davon, er sollte erstmal entschlossene Pläne schmieden und dann sollte er vertiefen in Krishna. Aber er sollte sich auch im Dienst beschäftigen. Der Brahmachari sollte es lernen, Vorlesungen zu geben. Das ist, was er unbedingt lernen muss im Brahmachari Ashram. Jeder Einzelne. Wir sollen das richtig aufbauen. Zack, zack, zack. Und auch die Brahmacharinis sollten lesen, sollten lernen, wie können sie die Philosophie praktisch präsentieren. Das stellt einem sehr zufrieden und man denkt dann nicht an dieses einem dann oberflächlich erscheinende Tüdelüdel da oben. Er liebt sie, sie liebt ihn, ich liebe sie nicht, er liebt sie doch, mit diesem Gänseblümchenspiel. Der Brahmachari oder die Brahmacharini sollte es lernen, Gäste zu empfangen im Tempel oder auf der Straße, Leute, die interessiert sind, den Krishna-Bewusstsein zu vermitteln. Man sollte es lernen, zu predigen und dabei zu zitieren. Nicht? Man sollte es lernen, zu kochen. Ihr werdet euch wundern. Srila Prabhupada hat mir persönlich mal gesagt, ich muss das Kochen lernen. Ich habe es jetzt bisher nur zum Halava und Fruchtsalat gebracht. Wer es schon mal lernt. Und Upma kann ich actually auch. Nicht sehr gut, aber es geht. Also in der Wüste oder in Alaska könnte ich irgendwie hinkriegen. dann sollte man es lernen, Deity-Verehrung zu lernen. Sehr, sehr wichtig. Jeder Einzelne sollte Deity-Verehrung lernen. Man sollte es lernen, den Kirtan anzuführen, also Kirtan zu lieben, alle möglichen Bhajans zu praktizieren, Harmonium, Mataji ist gut, wenn sie Harmonium spielen, können aber auch Vedanga und die Bhajans, alle, man sollte wenigstens ein Grundwissen auf Vedanga haben. Sehr wichtig. Wisst ihr, es geht darum, etwas zu schulen. Viele der Brahmacharis und der Brahmacharinis leiden daran, dass sie immer wieder sich mit Dingen befassen in Gedanken, die sie verstricken gedanklich ins materielle Leben, weil sie einfach nicht sich trainieren, weil sie nicht geschult werden. Deswegen dann sollte man selbstversorgend sein. Ein Brahmachari und ein Brahmacharini sollte nicht ein Muttersöhnchen oder ein Muttertöchterchen sein, sondern es lernen, autark zu leben. Man soll ein grundsätzliches Wissen von der Nähnadel haben als Brahmachari. Nicht, dass man den Brahmacharinis immer seine zerschlissenen Hemden geben muss. Man sollte wissen, wie man das ungefähr hinkriegt. Es gibt da verschiedene Sticharten. Was noch? Titten. Also ich bin dafür bekannt, jeden, der so vielen, die Devotees, habe ich schon gesagt, sollten tippen lernen. Das ist wichtig, weil man Selbstversorgung, wisst ihr, alles sollte man tun können. Da sollte man die Vaishnava-Etikette beherrschen. Wie verhält man sich verschiedenen Arten von Devotees gegenüber? Man sollte solche Dinge wie gesundheitliche Regeln kennen, hygienische Regeln. Man sollte das Waschen, man sollte regelmäßig seine Sachen waschen, immer sauber gekleidet sein. Und vor allen Dingen nicht schüchtern sein, wenn man eine Neigung hat, die man bei sich entdeckt, sollte man diese Neigung in Krishnas Dienst stellen. Wir alle haben bestimmte Neigungen und vielleicht Fähigkeiten, in denen wir besonders vortreffen. Wir sollten nicht schüchtern sein, die weiterzuentwickeln. Wie zum Beispiel Bhakta Uwe, der lernt im Augenblick Autofahren, Tag und Nacht, zu jeder Tagzeit. Er lernt jetzt gerade ein Guerilla im Autofahren zu werden. Immer im Einsatz. So, das ist also, wie wir das Studentenleben, das Brahmachari-Leben nutzen sollten. Nicht passiv, sondern aktiv. So, Hare Krishna, hier möchte ich jetzt enden. Heute möchte ich keine Fragen entgegennehmen, denn wir haben schon 10 nach 9. Und ihr werdet noch einiges zu tun haben, euch auch zu begrüßen und miteinander sprechen. Hat sich ja die Woche durchgesehen und so. Morgen geht es weiter. Ich darf schon auf ein paar Höhepunkte vorbereiten. Ich möchte morgen sprechen über das allgemeine Verhalten, was für Brahmacharis und Brahmacharinis empfohlen wird. Ich möchte über praktische Dinge sprechen. Wie soll unsere Lebensumstände aussehen? Dann, was für Beziehungen wir zueinander pflegen sollen, zu Männern, zu Frauen. Und dann möchte ich darüber sprechen, was man tun kann, wenn sexuelle Anziehung so stark wird, sodass man da viel mit zu tun hat in Gedanken, wie man das überwinden kann. Da werden ein paar absolute Judo-Würfe oder Aikido-Würfe präsentiert werden, wie man Mr. Lust aufs Kreuz legen kann. Es wird sehr interessant werden. Na ja, und dann Montag, wir sind auch ein paar Höhepunkte, die ich dann morgen schon ankündigen werde, damit ihr auch alle kommt. So. Hare Krishna, ich möchte hier enden. Srila Prabhupada ki jai!